des Geistes wehe. Komm, Heiliger Geist, Feuer, fall auf uns herauf. Wind des Geistes wehe. Komm, Heiliger Geist, Feuer, fall auf uns herauf.
Bücher auf Radio Gloria. Zur nächsten Sendung begrüße ich Sie ganz herzlich bei Radio Gloria. Bald hören Sie auf Radio Gloria das Hörbuch Expedition Emmaus, ein Roman, geschrieben von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Und auf die Vorbereitung dieses Hörbuches schenkt uns die Familie Karl-Heinz Fleckenstein ein Interview über das Buch Expedition Emmaus. Zu Beginn dieses Gesprächs möchte ich Dr. Karl-Heinz Fleckenstein und seine geliebte Frau Luisa vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Krumbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führt der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und nun freuen wir uns auf die Gedanken von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein und von seiner geliebten Frau Luisa. Nun begrüße ich Familie Fleckenstein bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Shalom, Salam.
Shalom, Salam von Jerusalem.
Shalom, Salam von der Stadt von der Frieden Jerusalem.
Sehr schön. Wie kam es mit Ihrer Frau Luisa zu diesem Grabungsprojekt?
Dann lassen wir am besten Luisa sprechen, die ja ein Kind des Heiligen Landes ist.
Das ist eine gute Frage. Wir wissen beim Führen der Gruppen von Miriam Boerdi. Miriam, heilige Miriam, die Emmaus entdeckt hat. Und oft waren wir in Emmaus Kubebe, der gehört die Franziskaner, 11 Kilometer entfernt von Jerusalem. Aber dann kam ein Intifada. Und das war gefährlich, nach Emmaus Kubebe zu gehen, zu fahren mit der Gruppe. Dann haben wir begonnen nach Latrun, Emmaus Latrun, da zu besichtigen. Und wir wissen, dass Miriam hat diesen Ort entdeckt hat. Und langsam mit Karl-Heinz kam die Idee, warum machen wir nicht Ausgrabungen hier. Das war, Karl-Heinz hat das gesagt. Ich habe gesagt, was? Du kannst nach in den Mond gehen, aber nicht Ausgrabungen. Es ist so schwierig, einen Dissens zu bekommen. Aber für Gott ist nicht unmöglich. So, kurz, der Dissens war da. Und alles für das Beste, die Situation, die Intifada, keine Gruppe, 2000, bis 2005 überhaupt keine Gruppe, war nur eine Gruppe per Jahr von Wien, von Pater Konstantin Spiegelfeld aus Wien, Student, weil die Studentin waren auch unsere Kinder da, haben studiert in Wien an der Universität. Da kamen sie und war himmlisch mit ihnen, weil das Heilige Land war sehr, 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 sehr traurig. Keine Pilger, keine Touristen. Aber für uns, wir haben gesagt, wir sitzen nicht zu Hause und nichts zu machen. So, jeden Tag fuhren 31 Kilometer entfernt von Jerusalem nach Latrun, Emmaus Nikopolis. Und da haben wir wieder, oder weiter die Ausgrabungen, weil vorher auch jedes Jahr kamen Freiwillige von, kann man sagen, von der ganzen Welt. Und wir haben mitgeholfen, aber ab 2000, 2001, wir waren 100% alle unsere Energie für diese Ausgrabungen in Emos, wo heilige Miriam Bauerti gekauft dieses Stück Land und dann gab ein Kloster und wir, sie haben auch vorher die Ecole Biblique der Ausgrabungen gemacht. Wir haben weiter und weiter die Ausgrabungen in diese 5 Jahre. Da waren ein gesegnetes 5 Jahre.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen noch, als wir dann diese Städte besucht haben mit unseren Gruppen, haben wir gesehen, die war sehr verwahrlost. Die Mosaiken, Unkraut war darüber gewachsen, Leute nahmen Mosaiksteinchen weg, man trampelte drauf herum. Also der Ort war wirklich nicht mehr gepflegt. Das war unser Hauptanliegen, beizutragen, etwas zu tun, denn die Karmelitinnen von Bethlehem sind die Besitzer dieses Ortes, weil Miriam, die Gründerin des Karmels von Bethlehem, die heilige Miriam, hat diesen Ort neu entdeckt. Und so sagten wir zu der Oberin, es wäre doch schön, etwas zu tun, dass dieser Ort wieder ein würdiger Ort sein wird. Und dann kam die Idee, warum nicht auch Ausgrabungen zu machen. Und tatsächlich, die Lizenz kam auch, obwohl Luisa Glaubenszweifel hatte mit der Lizenz und sagte, ich könnte eher auf den Mond fliegen. Aber wir bekamen die Lizenz vom Staat Israel, nicht nur 4 Wochen, was normalerweise üblich ist, sondern für ein halbes Jahr. Und so konnten wir zunächst mit vielen Freiwilligen aus der ganzen Welt diese Grabungen beginnen und dann weiter dann auch während der Intifada, als keine Freiwilligen mehr kamen, zu dritt, zu viert, konnten wir unwahrscheinlich viele Entdeckungen dort machen. Und so kam es dann.
War das biblische Emmaus verschollen und wurde es neu entdeckt? Und von wem?
Ja, wie wir schon sagten, die kleine Annemarie, die Miriam Jabarti, hat Emmaus neu entdeckt. Denn tatsächlich, der Ort war verschollen und schon in der größeren Zeit, wir haben nämlich in den verschiedenen Handschriften gibt es die Entfernung Emmaus nach Jerusalem, 60 Stadien und andere Handschriften haben 160 Stadien. Und die Kreuzfahrer sagten 60 Stadien, das ist möglich, das sind 11 Kilometer. Während 160 Stadien, das wären ja 31 Kilometer. Hin und zurück, die Emmaus-Jünger, hin und zurück, das schafft man nicht. So haben die Kreuzfahrer den Zirkel angelegt an Jerusalem, rundherum, wo ein antiker Ort hätte sein können, 60 Stadien, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das könnte das Emmaus sein. Und so gab es verschiedene Memorialstätten, wie auch Luisa schon am Anfang erwähnt hat. Kubeibe war eine dieser kreuzbaren Memorialstätten. Aber Miriam, sie hat auf dem Weg, wo sie ein Kloster wieder gründen sollte, in Nazareth, auf dem Weg mit der Kutsche von Bethlehem nach Nazareth, haben sie bei einer Karawanserei Halt gemacht, haben die Pferde gewechselt und dann rannte sie plötzlich vom Heiligen Geist erfasst über die Felder und blieb auf einem Hügel stehen und stampfte mit dem Fuß auf die Erde und sagte, das ist das biblische Emmaus. Hier hat Jesus seinen Jüngern das Brot gebrochen und tatsächlich, man holte Archäologen und fand tatsächlich eine byzantinische Kirche, kreuzbare Kirche. Also so konnte man bestätigen, dass diese kleine Araberin, dieses kleine Nicht von Bethlehem, dass sie Emmaus neu entdeckt hat und eine reiche Dame aus Frankreich, die Bertha d'Artigot, hat dieses Land gekauft und dem Pfarrer geschenkt. So ist also heute dieses biblische Emmaus, dieses eigentlich originelle, ursprüngliche Emmaus, Gebiet und Eigentum der Karmelitinnen in Bethlehem. So hat also Miriam sogar einen archäologischen Beitrag geleistet.
Sehr schön. Ja, was bedeutete für Sie dieses archäologische Projekt?
Ja, dieses archäologische Projekt, es war für uns, fühlten uns mit den freiwilligen Mitarbeitern wie Detektive der Vergangenheit. Denn jeder Fund, jede Lampe, jede Münze, jede Knochen, jedes Skelett war für uns wie ein Indiz des biblischen Emmaus. Und wenn man dann eine Lampe in der Hand hält, mit dem Fingerabdruck des damaligen Töpfers, eine Lampe, die 2000 Jahre alt ist, oder eine Münze von Pontius Pilatus aus der Zeit Jesu, oder ein Ossuarium, ein Gebeinkasten mit den Gebeinen von Menschen aus der Zeit Jesu, vielleicht über die Gebeine von Kleophas und seinem Sohn Timion, das hat uns dann sozusagen wie in einer Zeitraffermaschine uns hineinversetzt in die Zeit Jesu, sodass also die Zeitgenossen Jesu und die Stadt Ewald von damals und ganz aktuell nahegerückt ist.
Wer hat das Projekt finanziert?
Das ist eine gute Frage, weil Ausgrabungen kostet viel, aber viel Geld. Und wir haben immer gesagt, Geld spielt keine Rolle. Und wieso? Ja, wir haben gesagt, wir haben geführt auch viele Gruppen und wir haben gesagt, auch wenn Brösel, die Brösel, wenn sie geben auch nur 1 Euro, 5 Euro, zusammen macht eine wunderbare Brot zusammen. Und mit dieser ist ja eine Glaube. Und mit dieser Glaube kam alles, was wir brauchten, richtig an den richtigen Moment. Wir mussten eine von da bezahlen. Wir waren Freiwillige. Wir haben gesagt, wir sind bezahlt von unserer himmlischen Vater, aber die Architekten und die Designer sie brauchen Geld. Und es ist wie ein Wunder, wenn wir jetzt zurückschauen. Wir könnten bezahlen jede Person. Das ist die Finanz, war keine Frage. Und kamen auch viele, zum Beispiel Israeli, Juden zu helfen und haben uns gefragt, von wem seid ihr bezahlt? Wir haben gesagt, von unserem himmlischen Vater. Sie haben nicht verstanden fast, weil er arbeitet nicht. Na, aber es war die Fakten.
Ja, kann man wirklich sagen, dieses Grabungsprojekt war für uns ein Glaubensprojekt. Einmal, ich muss heute noch schmunzeln daran denken, da kam eine jüdische Gruppe und sie fragten uns, ja, wer sind denn die Sponsoren, wer steht denn hinter diesem Projekt, wer finanziert denn euer Projekt? Da habe ich gesagt, die Firma Gott und Sohn. Natürlich hat er mich ein bisschen verwundert angeschaut, aber es ist in der Tat so gewesen. Denn es, wie die Luisa schon sagte, das ist mit Geld verbunden gewesen. Man musste einen Masterplan erstellen, wo also jeder Stein eingezeichnet wird. Man musste Leute bezahlen, die alles gezeichnet haben. Die Lampen, die Glasgefäße und alles, was man gefunden hat, wurde gezeichnet. Also es waren viele, viele andere wissenschaftliche Projekte mit dabei, beteiligt, um Emaus ans Tageslicht zu bringen. Es kamen Architekten, die danach Pläne gemacht haben von den Häusern von damals. Aufgrund der Ruinen, aufgrund der Grundmauern, konnte man sozusagen das Haus wieder erstellen und die Kirche wieder rekonstruieren. All das kostete einen Haufen Geld, aber der himmlische Vater hat wohl das so gewollt und das Geld war immer da. Viele Emaus-Brösel bilden das Emaus-Brot, wie schon Luisa gesagt hat.
Unternehmung Gott und Sohn. Die waren gut aufgestellt und konnten das finanzieren. Sehr schön.
Genau, ja.
Was sind die Ergebnisse der Ausgrabungen?
Ja, wir können heute sagen, wir konnten beweisen, dass dieser Ort tatsächlich das Emaus der Bibel ist, das Emaus des Neuen Testamentes. Wir haben unter einer byzantinischen Kirche, und das war eine große Entdeckung, fanden wir noch Häuser, Reste oder eines Hauses, Reste, Grundmauern eines Hauses mit herodianischen Bossenquadern, wie man die nennt. Und es war ja so, dass man im 4. Jahrhundert hat man über den biblischen Städten, wie auch in Kafarnaum, über dem Haus des Petrus, hat man eine byzantinische Kirche darüber errichtet. Und so fanden wir also auch Grundmauern eines Hauses über einer byzantinischen Kirche des 4. Jahrhunderts, über dem Haus wohl des Kleophas. Also auch das war nochmal ein ganz wichtiger Beweis dafür, dass schon in der Frühzeit schon, denn die ersten Christen haben ja das Brot in den Häusern gebrochen. Das war ja eine Hauskirche sozusagen. Und dann später, erst im 4., 5. Jahrhundert, hat man Kirchen darüber gebaut, Basiliken. Und so eine Hauskirche haben wir in Emaus gefunden. Wir haben einen Krug gefunden mit dem verstümmelten Emaus-Namen Emaus darauf. Wir haben Gräber gefunden aus dem 1. Jahrhundert. Mit herodianischen Münzen, mit Pontius Pilatus Münzen, Gläser, Parfümgläser, die aus dieser Zeit stammen. Also da haben wir viele, viele Beweise, dass wir tatsächlich am biblischen Emaus uns befinden. Wenn heute Pilger dorthin kommen, können sie wirklich sagen, der Herr hat dort das Brot gebrochen, seinen Jüngern, und wenn sie dort Messe feiern, ist es erneut Jesus, der uns das Brot bricht. Wie oft haben wir das schon mit unseren Gruppen erlebt an diesem Ort?
Ist der Roman eine Fiktion oder sind auch reale Ereignisse und Ihre Biografie ein Stück mit verwoben?
Ich kann dazu sagen, dass Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen ganz bewusst gewollt sind. Das heißt also, der Roman hat auch viele, es ist vieles eingeflossen, erst einmal geschichtlich, die geschichtlichen Hintergründe, denn es wird immer wieder eingeblendet, wenn zum Beispiel jemand eine Münze findet und er betrachtet diese Münze und während er diese Münze anschaut, wird eingeblendet in diese Zeit, wo die Münze gefunden wurde und dann die römische Zeit oder die Jünger von Emmaus, die ganze Geschichte der Jünger von Emmaus ist eingeblendet, dass also die geschichtlichen Hintergründe stimmen. Und es sind auch viele biografische Aspekte mit dabei von meiner Frau Luisa und von mir, denn wir selbst durften ja diese Ausgrabungen dort leiten und begleiten als Gesamtkoordinatoren und als Ausgräber. Und es sind also sehr viele biografische Elemente unseres Lebens damit hineingeflossen. Und so ist es ein Stück auch ein Stück unserer eigenen Lebenserfahrung geworden.
Das ist ein sehr schönes Projekt, Familie Freckenstein. Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen, bevor wir zur Leseprobe gehen. Hätten Sie einen Musikwunsch?
Ja, wir haben ja eine CD gemacht mit Luisa, wo sie 10 Lieder singt aus dem Heiligen Land. Und da ist auch ein Emmaus-Lied dabei. Komm in die Mitte zu uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, lebe mit uns. Und das hat Luisa gesungen und das würde ich gerne als Liedwunsch haben.
Herr, komme zu uns. Komme zu uns, Herr. Verweile unter uns. Nimm Wohnung in unseren Herzen. Schenke uns Augen, Herr, die fähig sind, dich zu schauen. Mache unser Leben zu deinem Eigentum, damit wir deine Harmonie erfahren. Erhöre unser Gebet. Reiß den Groll, Herr, aus unserer Brust und sähe deine Worte in unsere Herzen, damit wir die Liebe, die Frucht des Gebens ernten. Erhöre unser Gebet. Wir sind hungrig, Herr. Du bist unser stärkendes Brot. Wir sind durstig, Herr. Du bist unser erquickendes Wasser. Von dir kommt jede köstliche Speise, die Nahrung des Lebens. Erhöre unser Gebet. Komme zu uns, Herr. Verweile unter uns. Nimm Wohnung in unseren Herzen.
تعال بيننا أكن عندنا وخذ من
Wir sind zurück in der Sendung mit der Familie Dr. Karl-Heinz Fleckenstein und seiner Frau Luisa. Sie stellen uns vor das Buch Expedition Emmaus. In der kommenden Zeit werden Sie auch das Hörbuch von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein Expedition Emmaus, ein Roman, auf Radio Gloria hören. Und so freuen wir uns auf eine Hörprobe seines Buches von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem.
Ich möchte Ihnen ein Stück aus einem Kapitel vorlesen. Und zwar überschrieben ist es: Ein Grabungsquadrat wird zum Fenster der Vergangenheit. Emmaus, 22. April 1982. Sechster Grabungstag, 10.20 Uhr. Am Grabungsfeld Nummer 4 mit Supervisor Franco Pirelli. In 2 Meter Tiefen haben Gina Morella und Nisam Kaplan eine dicke Brandschicht erreicht. Die spontane Italienerin wischt sich mit den Händen die dicken Schweißperlen von der Stirn. Mamma mia, che caldo oggi, che caldo! Der Taucher Rudolf mit Franco und dem zusammengerufenen Grabungsteam am Rande der viereckigen Grube auf. Seht her, Freunde! Ruft der Feldarchäologe. Hier haben wir das Paradebeispiel einer typischen Stratigraphie, wie ein offenes Buch vor uns liegt. Unwahrscheinlich, wie deutlich die Altersfolge der einzelnen Kulturschichten erkennbar ist. Dank der sauberen, vorbildlich abgekanteten Wände des Quadrats. Bravissimi, Franco, Gina und Nisim, ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Es ist immer nicht ganz leicht, die Sprache der Erde zu lesen, gesteht der Archäologe. Die nun vor uns liegende unterste Brandschicht ist eindeutig durch die Zerstörung einzelner oder mehrerer Gebäude oder auch ganze Ansiedlungen entstanden. Ihr seht hier das Gemisch aus Bauschutt, Asche und Holzkohle und verkohlten Balkenwerk. Und auf welcher Zeitepoche fuhre ich, möchte jetzt Gina jetzt schon ganz genau wissen. Wahrscheinlich steht ihr auf der römischen, antwortet Rudolf zögernd. Aber mit Vorbehalt. Uns fehlen noch eindeutige Indizien dafür. Nur Mut, Gina. Vielleicht stößt du bald auf einen klaren Hinweis. Franco, Gina und Nisim versuchen weiter, diese Mischung von Erde, Asche, Ruß und verkohltem Holz zu sortieren. Die Wände und das Dach sind wohl mit den herabstürzenden Balken in sich zusammengefallen, bemerkt der Architekturstudent sachkundig. Muss ja eine Feuersbrunst verheerend getroffen haben, kommentiert es ihm. Wahrscheinlich genährt von hochbrennbarem Material wie Öl. Ich spüre schon die Hitze und den Brandgeruch in der Nase, stöhnt Gina in Schweiß gebadet. Gegen 10.30 Uhr erreichen sie einen leicht lehmgestampften Fußboden. Einige Haushaltsgegenstände liegen zerstreut herum. Keramikstücke, zerbrochenes Glas, Eisennägel. Aiuto, aiuto, weicht Gina mit einem schrillen Schrei zurück. Die beiden anderen Volontäre wenden sich überrascht um. Die Reste eines Unterarms mit den Knochen in den Fingern einer verkohlten Hand recken sich der zierlichen Italienerin entgegen. Darunter ein von der Hitze zersprungenes Glasgefäß. In einem von Brand geschwärzten Tonbuch liegt eine Münze. Die Hand ist ausgestreckt, als wäre sie im Begriff, eine Stufe zu erfassen, versucht Franco das Geschehen zu rekonstruieren. Vielleicht gehört sie einer jungen Frau. Möglicherweise arbeitete sie in der Küche, als der Feind das Haus in eine brennende Fackel verwandelte. Sie versuchte zu fliehen, stürzte in der Nähe der Tür zu Boden und ging schließlich in dem Flammeninferno unter. Ich habe das Gefühl, als hätte sich das schreckliche Ereignis erst gerade heute zugetragen. Emaus, 22. Juli 1982. Immer noch am 6. Grabungstag. 11.48 Uhr. Schluss für heute, Freunde. Miriam klatscht energisch in die Hände. In 10 Minuten fährt der Minibus los. Noch eine Sekunde, ruft Gina ihrem Arbeitshelfer in ihrem Arbeitseifer zurück. Ich putze noch die Türschwelle des verbrannten Hauses zu Ende. Dabei fährt sie mit einer Bürste über die schnurgerade angeordneten Steine. Oh, da ist mittendrin einer ganz locker. Schon hebt sie ihn hoch und lässt ihn mit einem Freudenschrei zurückblicken. Ein Schatz! Ein ganzer Haufen Silbermünzen liegt darunter. Ich habe einen Tesoro entdeckt. Überschlägt sich ihre Stimme in den höchsten Tönen. Die anderen Volontäre und Rudolf sind rasch herbeigeeilt. Mit einem Hechtsprung erreicht der Archäologe die 2 Meter tiefer liegende Fundstelle. Vorsichtig hebt er den Stein weg. Wow, entfällt es ihm. Mindestens 20 Silbermünzen glitzern da im Sonnenlicht. Als Fachmann widersteht Rudolf der Versuchung, die Münzen sofort in die Hand zu nehmen. Miriam zückt schon die kussbereite Minolda. Erst eine Serie Fotos in situ. Dann nimmt Rudolf eine Münze nach der anderen heraus und legt sie auf das von Gina bereitgelegte Halstuch. Genau 26 römische Denare. Auf der Vorderseite der Kopf des Augustus, nach rechts blickend. Die Umschrift Caesar Augustus, erklärt Rudolf. Auf der Rückseite erkennen wir die Kaisertochter Julia zwischen den Köpfen ihrer Söhne Gaius und Lucius. Darüber ein Lorbeerkranz. Damit hätten wir also schon eine ungefähre Bestimmung dieser Schicht. Sicherlich gehen euch jetzt 1000 Fragen durch den Kopf, meint Rudolf nachdenklich. Wer hat wohl diese Geldstücke unter seine Türschwelle gehortet? Vielleicht musste jemand fliehen und versteckte sein Vermögen in der Hoffnung, den Schatz eines Tages zu heben. Möglicherweise ist er jedoch vorher eines gewaltsamen Todes gestorben. Manchmal diente in der Antike so ein geheimes Versteck auch als Bank. Kannten noch andere Familienangehörige vielleicht das Geheimnis? Wie sind sie zu dem Geld gekommen? Vielleicht durch Korruption oder durch Raub? Wenn nur diese Münzen sprechen könnte, was würde sie uns alles erzählen? Rudolf starrt in die Grube wie ein Fenster der Vergangenheit.
Sehr schön. Herzlichen Dank für diese Leseprobe, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich möchte sagen, Emaus ist eigentlich überall. Egal, wo Sie in der Schweiz sind, ob Sie in Deutschland sind, im Heiligen Land oder wo immer auch. Jesus hat es uns versprochen, wo 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist Emaus, da ist Jesus mitten unter uns. Da, wo wir Eucharistie feiern, da schenkt sich Jesus uns durch sein Leib, sodass wir ihm ähnlicher werden. Dort, wo wir das Wort Gottes lesen, seine Worte in uns aufnehmen, da ist Jesus mitten unter uns. Das möchte ich einfach Ihnen mitgeben. Jesus lebt, Jesus ist bei uns, hat uns nicht verlassen. Auch in dieser schwierigen Zeit, der Corona-Zeit, der Zeit des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, in der Zeit, wo viele Menschen voller Ängste sind. Jesus ist da, er hat sozusagen die Fäden in der Hand. Vertrauen wir ihm, er ist Sieger, er ist schließlich der Herr dieser Welt.
Herzlichen Dank und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach reicher Gottessegen und mögen Sie auch das Emaus immer wieder auch bei Ihnen entdecken dürfen und natürlich auch bei uns selber. Und alles Gute, Gottes Segen nach Jerusalem. Shalom, Salam, herzlichen Dank.
Ja, auch ich danke Ihnen.
Ja, danke, danke. Wir können einen Abschied sagen zusammen. Schweiz und die ganze Welt und Jerusalem. Bleibe bei uns, oh Herr.
Denn es will Abend werden. Aber wir wissen, wenn es Abend wird, wenn wir eines Tages die Augen schließen, gehen Sie uns drüben auf und wir werden immer bei Jesus sein dürfen.
Herzlichen Dank. Das war die Sendung mit der Familie Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Sie haben uns das Buch vorgestellt von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, Expedition Emmaus, ein Roman. Und dieses Hörbuch werden Sie in der kommenden Zeit auf Radio Gloria hören. Und es sollte eine Vorbereitung, ein Vorgeschmack auf das Hörbuch sein. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Viel Freude und Erbauung beim neuen Hörbuch Expedition Emmaus. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen. Seien Sie immer mit viel Mut mit Emmaus verbunden. Ihre Andrea Marti.